Horst, der Mensch, berichtet erneut von seinem verschlungenen Pfad. Heute die Szene 65. Akshobhya löst meine Krise. Aus dem Jahr 2009. Diesmal berichte ich wieder über eine Person, die zwar real ist, aber kein menschliches Wesen. Im Buddhismus gibt es neben historischen Personen auch nicht-historische. Also Wesen, die nach herkömmlicher Vorstellung nicht wirklich existieren. Im Buddhismus existieren aber auch diese Personen, ganz ähnlich wie in unseren Mythen auch Personen vorkommen, die nicht historisch sind. Da wäre zum Beispiel die Frau Holle zu nennen, der Weihnachtsmann, der Heilige Geist oder Superman. Manche von diesen Figuren haben einen äußerst zweifelhaften Wert, sind Projektionen unreifer Wunschvorstellungen, Superman beispielsweise. Andere sind Figuren aus alten Mythen, so zum Beispiel die Frau Holle, hinter der sich die germanische, keltische Gottheit von Wiedergeburt und Karma, die Göttin Hel, verbirgt. Ich würde allerdings nicht über Akshobhya berichten, wenn er nicht einen wichtigen Einfluss in meinem Leben gehabt hätte. Damals im Jahr 2009. Im Buddhismus haben wir zum Beispiel das Mandala der fünf Buddhas oder auch Mandala der fünf Jinas. Jina heißt Sieger. Es handelt sich also offenbar um so etwas wie buddhistische Helden. Die größte Heldentat, die ein Buddhist vollbringen kann, ist natürlich Vollkommenheit, Erleuchtung, Nirvana zu erreichen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum man denn fünf nicht-historische Buddhas braucht, wo wir doch einen geschichtlichen und ausgezeichnet dokumentierten historischen Buddha haben. Nun, der Grund dafür ist, dass der Buddha, wie wir alle, ein sehr komplexes Wesen ist und daher die unterschiedlichsten Eigenschaften hat. Darum hat man gewissermaßen den historischen Buddha analysiert und in fünf verschiedene Aspekte aufgespalten. Und für jeden dieser fünf Aspekte steht einer dieser Jinas. Das heißt nun nicht etwa, dass der Buddha genau fünf hervorragende Eigenschaften hatte. Jede solche Abbildung hat vielmehr Modellcharakter, will uns auf etwas Bestimmtes hinweisen. Häufig spricht man zum Beispiel von den beiden Hauptaspekten von Buddhaschaft, also von Erleuchtung, von Vollkommenheit. Und diese beiden Hauptaspekte sind Weisheit und Mitgefühl. Diese beiden Aspekte habe ich, genau wie die fünf Jinas, im Gelnhäuser Meditationsraum am Obermarkt als Wandgemälde dargestellt. Da ist einerseits Manjushri, der Buddha mit dem flammenden Schwert, er symbolisiert Weisheit. Und andererseits, ganz wörtlich auf der anderen Seite des Raumes, die grüne Tara. Sie symbolisiert den Mitgefühlsaspekt der Vollkommenheit. Doch zurück zu unserem Mandala der fünf Jinas. Genauer zu Akshobhya. Akshobhya steht für Unerschütterlichkeit. Also dafür, dass buddhistisches Streben, das Streben nach Vollkommenheit, das Streben nach Erleuchtung, nichts Halbherziges ist, sondern dass sie unseren völligen Einsatz, den Einsatz aller Kräfte braucht. Und dass, wann immer sich uns Widrigkeit in den Weg stellen, wir nicht hasenfüßig die Flinte ins Korn werfen, sondern vielmehr die Ärmel hochkrempeln und die Widrigkeiten aus dem Weg räumen. Unerschütterlich auf das große Ziel, auf Erleuchtung, auf Vollkommenheit, ausgerichtet zum Wohl aller Wesen. Wenn wir uns diese fünf Figuren ansehen, so fällt als erstes auf, dass sie in verschiedenen Farben dargestellt sind. Das macht es einfach, sie zu unterscheiden. Wenn wir etwas genauer hinsehen, können wir erkennen, dass sie sich in der Handhaltung unterscheiden. Und dass jeder mit einem bestimmten Attribut, einem für ihn typischen Utensil, dargestellt wird. Die typische Handhaltung Akshobhyas ist die Erdberührungsgeste. Er berührt mit der rechten Hand die Erde. Diese Mudra, diese Geste, nennt man Bhumisparsha Mudra, Erdberührungsgeste. Die finden wir mitunter auch bei Buddha-Figuren. Sie erinnert nämlich an eine bestimmte Begebenheit aus dem Leben des historischen Buddha von Shakyamuni. Sie erinnert an eine Episode während seiner Erleuchtungserfahrung. Der Buddha saß damals, oder der gerade Buddha werdende, praktizierende Siddhartha, saß damals in Nordindien nahe der Ortschaft Gaya unter einem Baum, dessen wissenschaftlicher Name Ficus religiosa ist. Als er sich hinsetzte, hatte er noch nicht die vollkommene Erleuchtung. Und in einer dramatisch langen Meditationssitzung erreichte er sie dann. Und in der Meditation, das wissen wir alle aus unseren spärlichen Meditationserfahrungen, treten unterschiedliche Hindernisse auf. Das kann sinnliches Verfallen sein, zum Beispiel der Einfall, man sollte hinterher noch ein Glas Bier trinken gehen. Das kann Abneigung sein. Oh nein, das ist der zweite Gong und mir tun die Beine schon so weh. Das kann auch Müdigkeit sein oder auch Abgelenktheit. Oh Mist, ich muss ja noch den XY anrufen. Und es kann auch Unentschlossenheit sein, also etwa die Frage, ach, weiß nicht, bringt mir das Meditieren eigentlich etwas? Oder aber, also nee, das ist hier nix, vielleicht soll ich doch lieber eine Mantra-Meditation machen. Oder auch, mag ja sein, dass der Buddhismus etwas Tolles ist, aber ob dieser Meditationsleiter das wirklich so vermitteln kann, na, ich weiß ja nicht. All das sind Ausprägungen des Meditationshindernisses Vichikitsa, Unentschlossenheit. Und offensichtlich kam auch dem Buddha in seiner Meditation Zweifel, zumal er vorher gesagt haben soll, ich setze mich jetzt hier hernieder und gelobe nicht mehr aufzustehen, bis ich die volle Erleuchtung erreicht habe. Also wenn man sich mit solcher Entschlossenheit hinsetzt und dann Stunde um Stunde in Meditation arbeitet, kann ich schon verstehen, dass einem da durchaus Zweifel aufkommen können. Aber der Buddha überwand diese Zweifel dank seiner unbeugsamen Unerschütterlichkeit. Und der Buddha beschrieb später in einem sehr bildhaften, mit mythologischen Figuren arbeitende Weise, was da geschah. Und ich will hier diesen Auszug aus dem Mythos von der Erleuchtungserfahrung kurz vortragen. Denn dabei wird deutlich, wie es zur Bhumisparsha, zur Erdberührungsgeste kam. Der Buddha saß also da, dann trat Mara an ihn heran. Mara ist eine mythologische Figur, die das Negative verkörpert. So etwas wie der Versucher, den wir vielleicht aus der Bibel kennen, wo Jesus 40 Tage in der Wüste fastete und meditierte. Jesus verwandte dafür die Figur des Satan, um in mythologischer Weise darzustellen, was geschah. Buddha bedient sich der in Indien bekannten mythologischen Gestalt des Mara, den man durchaus auch als den Versucher bezeichnen könnte. Dieser Mara, der hier der personifizierte Zweifel ist, tritt also an den Menschen Gotama, denn ein Buddha, ein Erwachter, ein Erleuchter war die Person Siddhartha Gotama zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht heran. Mara sagt zu ihm, du, das ist äußerst vermessen von dir zu glauben, du würdest hier sitzen und Erleuchtung erlangen können. In ganz Indien gibt es keinen einzigen Erleuchteten. Und du willst das erreichen? Hey du, weißt du, du bist anmaßend, das schaffst du nie. Geh doch lieber ins nächste Dorf und erbettle dir etwas zu essen. Damit tätest du dir einen größeren Gefallen. Doch der angehende Buddha weist Mara zurück. Nein, Mara, ich weiß es, ich bin nah dran. Vom dreifachen Pfad aus Ethik, Meditation und Weisheit habe ich fast alles erreicht, nur das letzte entscheidende Stück der Weisheit, die Erleuchtung, die fehlt mir noch. Und die werde ich hier erreichen. Nun war Gotama sicher schon von ziemlicher Weisheit. Und er hat es auch in der Meditation weitergebracht als irgendein anderer zu seiner Zeit in Indien. Also setzte Mara bei der Ethik an. Nun, Siddhartha, ich kenne deine großen Erreichungen in der Meditation. Man erzählt sich Land auf, Land ab davon. Und auch deine Tugendhaftigkeit ist wohl bekannt. Nicht eine einzige Untugend aus deinem ganzen Leben ist mir ans Ohr gedrungen. Aber was ist schon ein Leben? Ein einziges Leben? Du hast unzählige Male gelebt und in früheren Leben gutes, aber auch schlechtes Karma angesammelt. Letzteres ist noch keineswegs völlig abgetragen. Du wirst die Sache mit der Erleuchtung daher nicht schaffen. Siddhartha aber antwortete ihm, nein, du irrst, Mara, oder du lügst, denn schon seit unzähligen Leben habe ich nur Tugendhaftes getan, nichts Lasterhaftes. Ich bin soweit, ich kann und ich werde die Erleuchtung hier erfahren. Also, Siddhartha scheint ja schon ganz schön unerschütterlich zu sein. Er pariert alle diese aufkommenden Zweifel, aber sein innerer Widersacher versucht einen letzten Trumpf auszuspülen. Und so sagt Mara, Siddhartha, du kannst viel erzählen von deiner Tugendhaftigkeit in früheren Leben. Das ist doch nichts als eine leere Behauptung. Kannst du denn irgendwelche Zeugen dafür benennen? Irgendjemand, der hier und jetzt bezeugen kann, dass das in deinem früheren Leben so war, wie du das behauptest? Und jetzt? Jetzt kommt die entscheidende Stelle, denn Siddhartha nimmt seine rechte Hand, berührt damit die Erde und antwortet, die Erde ist mein Zeuge, ich rufe Mutter Erde als Zeugin auf. Und tatsächlich, so berichtet der Mythos weiter, tut sich die Erde auf und Mutter Erde erscheint selbst, um für Siddhartha Zeugnis abzulegen. Diese Figur der Mutter Erde kennen wir ja auch aus unserem Kulturkreis, sei es die griechische Gea, die germanisch-keltische Demeter oder Wagners Mutter Erda aus dem Ring der Nibelungen. Ja, und mit dieser Aussage Siddharthas war Maras dritter Versuch, den Buddha an der Erleuchtung zu hindern. Über die ersten beiden habe ich hier nichts gesagt, die beziehen sich auf andere Meditationshindernisse. Also auch dieser Versuch war gescheitert. Mara ist endgültig gescheitert, Siddhartha gelingt der Durchbruch, er wird zum Buddha. Und die Bhumisparsha Mutra, die Erdberührungsgäste, wird dadurch berühmt und eben auch im Mandala der fünf Jinas dargestellt. Womit die Sache mit der Gäste Akshobhyas geklärt wäre, bleibt noch sein Attribut, der Vajra. Der Vajra ist hier das Diamantzepter, das Akshobhya in der linken Hand hält. Es ist ein Gegenstand, der in der indischen und tibetischen Mythologie, auch außerhalb des Buddhismus, als Symbol der stärksten Kraft im Universum gilt. Absolut, alles durchdringend, und gleichzeitig hart wie ein Diamant. Ins Deutsche übersetzt kann Vajra sowohl Diamant heißen als auch Donnerkeil. Gehen wir mal kurz in die Mythologie unseres Kulturkreises. Da begegnen wir diesem Utensil in leicht abgewandelter Form ebenfalls. So schleudern in der griechischen Mythologie Zeus und Athene ebenfalls mit Donnerkeilen. Und wenn wir noch näher zu uns kommen, ins Germanische, da haben wir ebenfalls einen solchen Gegenstand als Attribut eines Gottes. Die germanische Gottheit Donar, im nördlichen Germanien auch als Thor bekannt, deshalb sagen die Schweden zum Donnerstag Thorsdag und die Angelsächsen Thursday, auch der hat diese Waffe. Sie heißt dort Thors Hammer. Und wer übrigens nicht weiß, wie er sich Thor vorzustellen hat, der Werbezeichner von Coca-Cola hat ihn 1931 zum Bild für eine von ihm gezeichnete Figur genommen, die heute jeder kennt, nämlich den Weihnachtsmann. Aber das nur am Rande. Auf jeden Fall können wir feststellen, dass durchaus auch unsere Kultur auf Mythen zurückgreift. Was wir in der Darstellung auf den Bildern bei uns im Meditationsraum nicht sehen können, ist dass der Lotusthron, auf dem Akshobhya sitzt, von Elefanten getragen wird. Elefanten stehen natürlich auch für Unerschütterlichkeit. Große, mächtige Tiere, die man nicht eben mal zur Seite schieben kann. Es sind Tiere, die beharrlich sind, die nie vergessen. Okay, man kann durchaus fragen, wozu das alles gut sein soll. Wozu wird diese Aufspaltung des historischen Buddha in 5 verschiedene Aspekte brauchen? Ich will, anstatt eine langatmige theoretische Erläuterung zu geben, lieber auf eine praktische Erfahrung hinweisen. Auf eine Erfahrung, die ich selbst gemacht habe. Im Meditationsraum am Obermarkt in Gelnhausen im Dezember 2009. Im Oktober zuvor, also ungefähr 2 Monate vorher, ist ein Ereignis eingetreten, das meine Lebensplanung so stark beeinflusste wie nichts anderes in den letzten 2 Jahrzehnten, auch nicht die Trennung von meiner Familie. Es wurde von mir etwas verlangt, das mein Leben in einer Weise umkrempeln würde, dass ich das in den nächsten Jahren nicht mehr ausführen könnte, was mir das Wichtigste war. Ja, dass ich es vielleicht nie mehr könnte. Es wurde von mir verlangt, nur Monate nachdem ich nach Gelnhausen gekommen war und gerade mal 2 Monate, nachdem ich unter großem Aufwand und Mühen das Projekt Meditation am Obermarkt gestartet habe, dieses aufzugeben bzw. für einige Jahre zurückzustellen. Dies schien aber die einzige Möglichkeit zu sein, um das zu bekommen, wonach ich in den letzten 15 Jahren strebte wie nach nichts anderem. Nämlich nach Ordination im Triratna-Orden. Es war ungefähr so, als müsste ich einem Inhalt abschwören, um einen Status zu erreichen. Und dieses Ereignis war so plötzlich über mich hereingebrochen, so von einem Tag auf den anderen, dass ich äußerst verunsichert war, dass Zweifel in mir aufkamen. Ist es denn das richtig, was ich mache? Wenn es da so starke Kräfte im Triratna-Orden gibt, die das anders sehen? Es war letztendlich das klassische Dilemma. Standhaft bleiben und die große Belohnung versagt bekommen oder sich anzupassen und diese Belohnung einzuheimsen. Ich hatte einige sehr unangenehme Wochen. Im Dezember 2009 saß ich dann des Morgens auf meinem Meditationssitz im Meditationsraum am Obermarkt und versuchte wieder zu meditieren. Versuchte mich auf den Atem zu konzentrieren und das andere, das mich doch so sehr beschäftigte, freundlich, aber bestimmt zur Seite zu schieben. Und da geschah es. Plötzlich sah ich den Buddha vor mir. Klar und deutlich. Nicht im Meditationsraum, wo ich mich befand, nein, wir waren draußen in freier Natur. Vermutlich dort, wo der Buddha zu Lebzeiten war, in Nordindien. Der Erhabene saß in Meditationshaltung in einiger Entfernung vor mir. Sein Gesicht strahlte Weisheit und Freundlichkeit aus. Ich ging langsam, ehrfürchtig auf ihn zu. In diesem Bild vom Buddha war so viel Ruhe, so ungeheuer viel erhabene Sanftheit, die ich in den letzten Wochen doch so schmerzlich vermisst hatte. Da saß der Buddha, er saß vor dem Bodhibaum, vor dem Baum der Erleuchtung. Ehrfurchtsvoll näherte ich mich ihm Schritt für Schritt. Er sah mich an, und ich wusste, er kann in meinen Geist sehen. Er kann in mir lesen wie in einem Buch. Und da er mich so ansah, zeigte sich ein ebenso verstehendes wie auch gütiges Lächeln auf seinem Gesicht. Aber dann geschah etwas, womit ich niemals gerechnet hätte. Der Buddha verfärbte sich. Ganz allmählich, dann immer deutlicher. Und schließlich saß er in einem tiefen Blau vor mir. Und noch während er die Farbe wechselte, bewegte er seine rechte Hand langsam nach vorne und zeigte die Erdberührungsgeste. Er sprach kein einziges Wort. Mitunter kommuniziert ein Buddha mit Worten, mitunter durch Mythen, manchmal durch Gesten, gelegentlich durch Schweigen. An diesem Tag kommunizierte er nicht durch Worte, sondern durch eine Sprache, die viel klarer und viel subtiler war. Der Buddha sah mich beide an und lächelte. Auch ich sprach nicht, das war auch gar nicht nötig, denn er konnte in meinem Geist lesen. Und ich dachte, er will mir sagen, ich solle standhaft bleiben, unerschütterlich, nicht nach Status und Anerkennung streben. Und wie zur Bestätigung traten aus dem Dschungel rechts und links vom Buddha zwei mächtige Elefanten hervor, Symbole der Unerschütterlichkeit. Die ganze Szene war so lebensecht, dass ich mich wirklich wie in Indien vor 2500 Jahren fühlte. Aber dennoch stieg in mir erneut Zweifel auf. Wenn meine Freunde eine Änderung von mir verlangten, wäre es da nicht furchtbar unsensibel, das nicht zu beachten? Das mit der Unerschütterlichkeit wie ein Elefanten mag ja ganz nett sein, aber eigentlich wollte ich Weisheit und Mitgefühl entwickeln und doch nicht so ein Dickhäuter werden. Der Buddha, der mir noch immer in die Augen blickte, sah nicht nur meine Zweifel, er bemerkte auch, welche Metapher ich gerade verwendet hatte. Unsensibler Dickhäuter. Und nun musste der Buddha wirklich breit grinsen. Der Elefant rechts vom Buddha hatte den Erleuchteten die ganze Zeit aus den Augenwinkeln betrachtet. Nun nickte er. Das große Tier schien verstanden zu haben, was der Buddha ihm in völligem Schweigen gesagt hatte. Der Elefant kam langsam auf mich zu. Nun stand er direkt vor mir. Er erhob langsam seinen Rüssel und mit diesem fingerartigen Teil an seiner Rüsselspitze strich er mir so zärtlich über meine Wange, wie ich noch nie zuvor eine Zärtlichkeit empfunden hatte. Und ich verstand. Unerschütterlichkeit muss keineswegs mit unsensibler Dickfälligkeit einhergehen. Sie kann auch äußerst feinfühlig sein. Und während sich auf meinem Gesicht der Ausdruck des Verstehens breit machte, ist das Bild vor meinen Augen, der Buddha unter dem Bodhibaum und die beiden Elefanten, allmählich an Kraft nach. Verblasste und verschwand schließlich ganz. Und hätte ich vorher noch nicht gewusst, wozu das Mandala der fünf Chinas da ist, wieso man den historischen Buddha in verschiedene Aspekte aufgliedert, spätestens seit diesem Tage wäre es mir klar gewesen. Am nächsten Tag schrieb ich dem Mann, der mir den Entschluss des Triratna-Gremiums, ich könnte wegen meiner derzeitigen Aktivitäten in Gelnhausen nicht ordiniert werden, weil ich dadurch zu viel Kraft von meinem Ordinationsprozess abzöge, ich müsse vielmehr an mir selbst arbeiten, statt zu unterrichten. Ich schrieb dem Mann, der mir diese Botschaft überbracht hatte und der mein Begleiter im Ordinationsprozess ist und mein Freund, eine lange E-Mail. Ich beschrieb in der Mail diese meine Meditationserfahrung, meine Begegnung mit Akshobhya. Eigentlich hatte ich erwartet, dass jetzt eine umständliche Erklärung seinerseits folgen würde, warum ich die Sache falsch sehe. Doch die Mail, die ich darauf von ihm erhielt, war sehr kurz. Sie lautete: Gegen Akshobhya kann man nichts einbringen. Deshalb verneige ich mich für den Buddha und antworte auf deinen Brief mit Schweigen. Alles Gute.